SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hello, Mr. President.
Hallo, Tobi.
Wie fühlt sich das an, wenn man dich Präsident nennt?
Ist mein Ding, ne?
Ist mein Ding.
Unberechtigt, aber gut, um ins Thema zu kommen.
Das stimmt, ich weiß nicht. Präsident der gut sitzenden Sackos. So, ja, wir sind im Thema. Joe Biden wird Chef der USA und wir wollen mal auf seine Klimapolitik schauen. Was will der eigentlich so anpacken? Wofür steht dieser Mann? Sind die USA überhaupt wichtig, global gesehen, was Klima angeht? Und ich frage dich, hast du aufgeatmet, also unter Klimagesichtspunkten, als klar war, Biden wird es?
Also ich glaube, auf dieser Welt haben ganz viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen aufgeatmet. Und was das Klima betrifft, glaube ich, ist das in zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens, weil Biden schon im Vorfeld gesagt hat, dass er Klimaschutz für etwas Wichtiges hält. Das ist ja mal was ganz Neues in den USA, weil er dafür Geld locker machen will. Und weil er auf der anderen Seite eben auch international wieder die USA ins Geschäft bringt. Das gilt für viele Themen, aber es gilt eben auch fürs Klima. Und das ist immens wichtig, weil was die USA im Inneren machen, ist ein Ding. Was sie aber beitragen können oder auch eben zerstören können in der internationalen Klimapolitik, das ist ein ganz anderes nochmal.
Ja, mich hat also wirklich auch überrascht. Er will ja in den ersten 100 Tagen ein Treffen der wichtigsten Staats- und Regierungschefs. Er hat nicht nur diese sehr ambitionierten, kommen wir gleich zu, innenpolitischen Dinge, die er angehen möchte, sondern also er will ja auch ein Zeichen setzen nach außen und Klima wieder nach vorne bringen.
Ich glaube, ja eben, das ist das, er holt da Trump ein. Da findet sowas statt, was umgekehrt Trump mit Obama gemacht hat vor 4 Jahren. Der hat ja ganz dezidiert alles abgeschafft, was Obama gemacht hat. Und jetzt findet die Retourkutsche schlicht und einfach statt. Trump hat eben beim Klimaschutz das Paris-Abkommen aufgekündigt, ist ja ausgetreten. Witzigerweise einen Tag nach der Wahl waren die USA faktisch raus aus dem Klimaschutzabkommen von Paris. Und Biden hat da halt gesagt, das heilen wir relativ schnell, formal auch gar kein Problem. Er kann nämlich am 20. Januar, wenn er Präsident ist, ab 12 Uhr mittags quasi ein Schreiben an den UN-Generalsekretär schicken und 30 Tage später sind die USA wieder voll im Geschäft. Also rein formal ist das wirklich kein Problem und genau das hat er angekündigt. Dann kommt die echte Arbeit, weil wenn man dabei sein will, muss man auch einen Beitrag leisten. Das wird haarig.
Ja, also vorhat er auf jeden Fall viel, das Klimaschutzprogramm von ihm. Sein Wahlprogramm liest sich ja wahnsinnig. Also er möchte natürlich, du hast gesagt, ins Pariser Klimaabkommen wieder rein. Bis 2050 will er die USA klimaneutral machen. Bis 2035 soll der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien kommen. Und er nimmt $2 Billionen in die Hand als Investitionsprogramm fürs Klima. Also nur mal, das sind 2000 Milliarden Dollar in 4 Jahren. Das wäre sehr ambitioniert. Wir kommen auch mal gleich dazu, ob er das überhaupt durchkriegt, weil es zeichnet sich ja vielleicht ab, dass er keine demokratische Mehrheit im Senat hat. Und der Finanzhaushalt muss eben durchs Repräsentantenhaus und durch den Senat. Also die Ziele sind ambitioniert. Was sagst du zu seinen Zielen?
Ja, also vor allen Dingen müssen die Verträge, die er abschließt, im Zweifel durch den Senat. Da entscheidet sich ja aber in Georgia im Januar noch, wie das ausgeht. Möglicherweise kriegt er eine hauchdünne Mehrheit, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Also was sage ich zu seinen Zielen? Ja, er setzt da an, wo Obama aufgehört hat, wenn man so will. Das ist auch ganz deutlich erkennbar. Diese großen Summen, diese Irrsinnszahlen, haben wir uns nicht ein bisschen dran gewöhnt? Die EU schmeißt ja auch mit so viel um sich.
Ja, na wobei, also ich glaube, 2 Billionen ist es schon eine Ansage. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, aber wir reden auch über Billionen in der EU. Und das sind Programme, bei denen man sich immer veranschaulichen muss. Da geht es nicht darum, dass der Staat jetzt sozusagen Geld nimmt, neu druckt oder sonst irgendwas und nur für die gute Umwelt ausgibt, sondern das sind Investitionsströme, die sowieso fließen und die durch staatliche Vorgaben etwas mehr gestreamt werden sollen in Richtung auf Klimaschutz zum Beispiel. Das ist extrem wichtig, natürlich. Aber es ist eben was anderes wie Geld drucken und jemanden in die Hand drücken.
Ja, wir können ja mal gucken, was er eigentlich damit machen will mit dem Geld. Ne? Also er will Steuererleichterungen wieder einführen für E-Autos. Ja. Er möchte das Ladenetz ausbauen. Er will Gebäudeeffizienzstandards erhöhen. Er will bis 2035 die Emissionen in dem Sektor, im Gebäudesektor halbieren. Er möchte die Artenvielfalt schützen. Er will die Land- und Wasserfläche der USA 30% wieder unter Schutz stellen. Du lachst schon. Also er hat sehr viel vor.
Ja, gehen wir mal zu den Dingen, die irgendwie handhabbar sind. Im Gebäudesektor die Emissionen halbieren. Das ist in den USA ein erreichbares Ziel. Mhm. Selbst bei uns ist da ja unglaublich viel Musik drin und unsere Gebäude sind jetzt schon deutlich besser im Schnitt als die amerikanischen. Also in Amerika im Haussektor Energie zu sparen, ist eigentlich bitter notwendig und hebt die USA aus dem Status eines mittleren kenianischen Slums auf den KfW 55 Standard in Deutschland. Also da ist ganz viel möglich und auch ganz viel ganz sinnvoll. Im Übrigen glaube ich, ist das Signal auch ganz wichtig, was er da gibt. Reden wir gar nicht über die Details, sondern er sagt den Chinesen mit diesem Programm, Leute, zieht euch warm an, wir werden auf diesen Gebieten jetzt wieder als Player auftreten.
Das ist doch aber super interessant, weil die Chinesen erst neulich gesagt haben, jetzt legen wir hier mal einen Grundstein, Freunde. Die haben doch bei der UN-Vollversammlung im September, hat doch Xi Jinping gesagt, er möchte bis 2060 klimaneutral sein und vor 2030 die Treibhausgase sollen vor 2030 zurückgehen.
Ganz genau.
Also das war, glaube ich, auch ein sehr strategischer Schachzug.
Ja, wobei man nicht so ganz genau weiß, warum er das jetzt genau da gemacht hat und in dieser Form. Das muss wohl für seine eigenen Leute ziemlich überraschend gekommen sein. Und es ist so ein Versuch gewesen, wahrscheinlich international da Führerschaft zu demonstrieren, weil der Klimabereich ja auch brach lag, bis eben jetzt die USA wieder zurück sind. Und jetzt kann das unterm Strich ein sehr wertvoller Wettlauf werden zwischen den Chinesen und den Amerikanern. Das ist auch das, worauf die Klimaschutz-Community setzt. Das hat ja schon mal zu einem Erfolg geführt. USA und China haben unter Obama und Xi Jinping vor 2015 das Paris-Abkommen eingestiehlt, wenn man so will. Ohne die wäre das gar nicht denkbar gewesen. Und die EU konnten nachher diese Rolle nicht einnehmen, obwohl sie es versucht haben. Jetzt sind die Amerikaner wieder mit zurück. Warum ist das so wichtig, USA und China? Weil das die Riesenblöcke sind, die sich ja nicht sehr wohlwollend gegenüberstehen. Das wird sich auch unter beiden nicht ändern. Wirtschaftspolitisch, handelspolitisch sind das Kontrahenten. Das ist auch gut so. Aber umso wichtiger ist es, dass man auf so einem auch wirtschaftspolitisch wichtigen Feld wie dem Klimaschutz eine Absprache hat, dass man also nicht einen Kampf aufs Messer sich liefert, nicht schnelle Vorteile sich sichern will, wie das Trump wollte, sondern gemeinsam an mittelfristigen Zielen zumindest arbeiten. Das macht Klimaschutz überhaupt erst möglich. Wenn du dem anderen vertrauen kannst, wenn der im gleichen Boot sitzt, nämlich Paris-Abkommen, wie du selbst, dann wird es möglich, die ganze Welt in eine Richtung zu bewegen, wenn man darauf nicht vertrauen kann, wie unter Trump, dann sucht jeder den schnellen und Vorteil, also den Punch, den K.O.-Schlag, um den anderen fertig zu machen. Und dabei ist das Klima dann völlig wurscht.
Aber sag mal, vertrauen wir China? Also ich denke mir irgendwie, also Kohle ist natürlich immer noch wichtigster Energieträger. Kohlekraftwerke ist ein Exportschlager aus China. Und sie hatten noch Anfang des Jahres eigentlich neue Kohlekraftwerke geplant. Es sind ja auch neue Kraftwerke geplant. Ja. Ich glaube, bis zu 300 Gigawatt sind da im Gespräch. Und jetzt kommt der da an und sagt, also Freunde, wir legen jetzt hier mal richtig vor. Das kam einfach so überraschend.
Ja, es geht auch gar nicht so sehr um blindes Vertrauen, das schon überhaupt nicht am Ende des Tages, sondern es geht um Vertrauen durch Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und solche internationalen Verträge wie das Paris-Abkommen haben ja genau auch ganz, ganz mächtige Diskussionen gehabt um Kontrollen, um Überwachung. Das ist nicht immer optimal zu Ende gegangen. Aber es gibt ein Regime, wie man kontrolliert und überwacht und wie man das alles vergleichbar macht. Und das ist die Grundlage für dieses Vertrauen. Also nicht, dass man dem lieben Xi, der ein Autokrat ist, irgendetwas glaubt, sondern weil es eine Möglichkeit gibt, zumindest ansatzweise hier eine Kontrolle auszuüben, den anderen am Kanthaken zu nehmen, wenn er sich nicht an die Absprachen hält. Das schafft Vertrauen, diese strukturelle, institutionelle Sicherheit.
Wir können gleich wieder zurückkommen zu den USA. Wir müssen auch nochmal auf Trumps Amtszeit gucken. Und ich finde es gerade interessant, weil jetzt ist ja dieses Jahr auch keine Klimakonferenz gewesen. Mhm. Fiel Corona-bedingt aus. Eigentlich wäre sie Anfang des Monats in Glasgow gewesen. Und ich glaube, da hätte man schon mal kritischer auf so diesen Zwischenstand schauen müssen und vielleicht auch mal nachschärfen. Ist das jetzt aber vielleicht auch obsolet, wenn China das sagt? Die Ziele aus der EU sind auch klar. Japan, Südkorea haben sich geäußert. Diese Länder machen zusammen ja schon fast 50% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Also braucht sie gerade dieses Jahr gar nicht, weil es geht auch alleine?
Nee, das zeigt das gerade, dass das nicht geht. Also jetzt haben sich etliche große, und das ist absolut wertvoll, du hast die EU genannt, China, Südkorea, Japan, festgelegt, dass sie Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein sollen. Das ist mal ein Schritt. Aber viel wichtiger ist ja, was machen die denn jetzt? Was machen die in den nächsten Jahren? Und da hätte bei dieser Klimakonferenz eigentlich jeder Staat einen verschärften Klimaschutzplan für die Zeit zwischen 25 und 30 vorlegen müssen. Mhm. Das haben aber de facto gerade mal zwei Handvoll Staaten, ein Dutzend, wirklich jetzt mindestens angekündigt bis Jahresende. Ein paar weitere haben formal zumindest was hinterlegt. Aber 90% der Staaten haben diese Verpflichtung schlicht nicht erfüllt. Mhm. Und das ist schon problematisch, weil jetzt muss man darauf hoffen, dass im nächsten Jahr, wenn wieder eine Konferenz ist, die dann nachliefern. Dazu müssen aber auch die Großen, zum Beispiel die Chinesen, konkrete Pläne vorlegen. Mhm. Die müssen sagen, was sie machen. Die Chinesen zum Beispiel haben ja jetzt verhandelt ihren 5-Jahres-Plan und der wird im April veröffentlicht. Da wird man dann sehen, steht da was wirklich drin zum Klimaschutz, was habhaft ist und nicht nur eine blumige Ankündigung. Da kommt es dann zum Schwur. Also insofern ist die Messe nicht gelesen, aber es ist eine deutliche Bewegung da. Psychologisch ist ein ganz neues Spielfeld aufgemacht, aber die harte Arbeit, da gilt wieder das, was wir auch zu Biden gesagt haben, die harte Arbeit kommt überhaupt erst.
Absolut, und vor allem denke ich immer, es wird immer 2050 genannt und die konkreten Vorgaben auf kurze Sicht fehlen. Auch ist 2050 auch einfach so eine schöne Nummer, weil man das nur so ein bisschen schieben kann?
Nein, nein, also 2050 hat schon einen klaren Hintergrund, weil die Klimaforscher vorrechnen, dass einfach bis zu dem Zeitpunkt die Industriestaaten zumindest diese Klimaneutralität erreicht haben müssen. Sonst wird das überhaupt nichts mit dem Beschränken des Temperaturanstiegs auf maximal 2 Grad. Also um auf 1,5 zu kommen, müsste man noch ein bisschen mehr tun. Aber für die 2 Grad schon ist das bitter notwendig. Und deswegen ist diese Erklärung schon politisch eminent wichtig. Nur, wir wissen doch alle, wie das geht. Dann wird irgendwie 2050 ein Ziel abgeschlossen, bis 2048 passiert gar nichts und dann sagen alle, hups, ist schon in 2 Jahren, schaffen wir nicht. Das ist kein Mechanismus, der zu einem Ziel führt. Und deswegen braucht es eben diese Zwischenschritte. Und deswegen sind die auch in dem Paris-Abkommen so klar definiert. Alle 5 Jahre gucken wir uns in die Augen, sagen, reicht es nicht. Wenn es nicht reicht, müssen alle neuen Plan vorlegen. Und das wäre eigentlich fällig gewesen. Jetzt kann man sagen, okay, Corona, Trump und diese ganze Mischung an schlechten Vibes haben dazu geführt, dass wir es dieses Jahr nicht geschafft haben. Aber im nächsten Jahr müsste es dann schon klappen.
Ja, ich frage mich natürlich immer noch, das Pariser Klimaabkommen, ganz böse gesagt, Symbolwirkung versus, was ist eigentlich, wenn wir es nicht schaffen, Sanktionen in der Form gibt es ja nicht.
Nee, aber es gibt Sanktionen, aber die sind eher weichen Charakters, das ist schon richtig. Aber eben, wir hatten es, glaube ich, im letzten Jahr, als wir an dieser Stelle schon mal von einer Klimakonferenz berichtet haben, aus der in Madrid, den alten Töpferspruch von Ex-Umweltminister Klaus Töpfer, du kannst da ja nicht einmarschieren. Also wenn einer sich nicht dran hält, dann erklärt man eben in der Regel ja nicht den Krieg aus guten Gründen, Gottes Willen.
So, wir haben ganz viel über China gesprochen. Wir reden aber auch heute, also eine extra Folge über die USA. Man könnte mal ganz kurz fragen, warum ist das so wichtig? Naja, also China ist der größte Emittent von Treibhausgasen. 30% der weltweiten Treibhausgase gehen auf das Land. Und die USA sind mit 13,5% dabei. Dann kommt Indien. Deutschland knapp 2%. Übrigens ist, weil sich jetzt gerade jemand fragt, warum sollten wir in Deutschland einen Klimaschutz betreiben bei 2%? Ja, darüber haben wir vor ziemlich genau einem Jahr gesprochen. Mhm. Und ich glaube, die Folge heißt auch Deutschland, warum sollten gerade wir Klimaschutz betreiben? Also wer da mal nachhaken möchte. So, jetzt ist die Klimapolitik von Biden ambitioniert. Die Frage ist, schafft er das denn eigentlich? Also wir haben jetzt gerade schon vom Senat vorhin gesprochen. Ich finde, es hat natürlich auch politischer Sprengstoff in Bundesstaaten, die zum Beispiel von Öl und Kohle leben. Also als Beispiel Wyoming, West Virginia zum Beispiel. Ich habe gelesen, fast 7% aller Arbeitsplätze aktuell in den USA hängen an der Ölindustrie. Das ist ja schon auch wirklich gesellschaftlich eine Nummer, ne?
Das ist es. Aber da muss man einfach sagen, da gibt es Entwicklungen, die auch marktgetrieben sind und die sind nicht nur politisch, die dazu führen, dass sich die Welt abwendet von den fossilen Energien. Das hat Trump bitter erfahren. Der hat ja mal gesagt, er will die Kohlearbeitsplätze erstmal retten.
Saubere Kohle wollte er,
ja,
genau, richtig.
Welche Kohle auch immer er wollte, dass die Kohlekumpels Kohle verdienen.
Ja.
Das ist ihm nicht gelungen. Warum? Weil der Strom aus Windkraft, aus Solarenergie und aus Frackinggas, muss man klar sagen, billiger, deutlich billiger sind als der Strom aus Kohlekraftwerken. Und weil der Markt einfach, weil die Investoren gesagt haben, mag ja sein, dass du politisch Kohle willst, aber wir wollen Kohle aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erst überhaupt nicht haben.
Das ist ja der Witz dabei, nämlich gerade in Wyoming und West Virginia, also große Kohleproduktionsstaaten, die sind ganz vorne mit dabei, die Erneuerbaren auszubauen. Windkraft, ganz großes Thema. Übrigens zu Fracking, das ist das Einzige, wo Biden sehr zurückhaltend reagiert.
Ja, er hat Leute auch jetzt in seinem Team für das Umweltministerium, die Behörde EPA, die durchaus an Fracking ein Interesse haben und sagen, wir brauchen das einfach als Übergangslösung sozusagen. Wobei Fracking wirklich ein heißes Thema ist, weil dieses Gas einmal beim Verbrennen CO2 erzeugt. Das wird auch gemessen. Was oft übersehen wird, ist, beim Fracken selbst entweicht unglaublich viel Methan. Erdgas und Methan ist ein heftiges Klimagas, selbst, also auch unverbrannt. Und das ist eine Klimawirkung, die ist ziemlich kritisch. Obama hatte das im Blick und wollte die Methanabscheidung subventionieren, damit die Unternehmen das machen, das Methan einfangen. Das kann man ja auch dann vernünftig nutzen. Das kostet ein bisschen Geld, Investition. Ja, nur eine Investition, dann lohnt sich das. Aber die Firmen machen das nicht, weil Trump ihnen gesagt hat, ist doch Käse, ihr braucht kein Geld dafür auszugeben, lasst es doch einfach in die Luft gehen.
Ja.
Das wird Biden ändern müssen und auch können. Er fängt aber nicht da an, wo Obama aufgehört hat. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man sich vor Augen halten muss.
Also er steht auch ein Stück weit vorm Scherbenhaufen, oder?
Ja, ich meinte es eher positiv. Also auf der einen Seite, das ist richtig. Trump hat mehr als 100, manche sagen 120, manche 165.
165 habe ich gelesen. Ja, er hat Regulierungen zum Umweltschutz quasi rückabgewickelt. Also es gibt so einen Climate Deregulation Tracker. Ich würde es mal übersetzen mit einem Monitor, der eben diese deregulierenden Klimamaßnahmen misst von der Columbia University. Ich habe auch Zahlen gelesen, die sind irgendwo zwischen 70 und weitere 30 in Planung. 125 Regulierungen, die er eben angegangen hat. Und es ist interessant, was da alles dabei ist. Also er hat schon einiges nach hinten gezogen.
Absolut. Zum Beispiel diese Methangeschichte, die sehr wichtig war, gehört dazu. Wir alle haben gehört von den Slots, die jetzt in Alaska vergeben werden an Ölfirmen, Gasfirmen,
genau,
die dort in Naturschutzgebieten, muss man sich vorstellen, noch mal schnell ein paar Bohrlöcher bohren sollen, aus denen dann Öl quillt und alles versaut.
Mhm.
Das ist das eine. Aber während der Trump-Zeit hat sich der Klimaschutz in den USA trotzdem weiterentwickelt. Gegen Trumps Willen in vielen Bundesstaaten, in vielen Firmen, in vielen Kommunen auch.
We are still in
oder America's Pledge. Da gibt es so ein paar Begriffe, unter denen das läuft. Da haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, lass ihn mal machen in Washington. Mhm. Wir sehen, wohin die Zeit geht und wir machen einen besseren Job. Und die haben tatsächlich erreicht, dass die Amerikaner on track sind, wie man sagt, also durchaus auf dem Weg, ihre ursprünglichen Ziele in Paris auch zu erfüllen. Also sie wollten die Treibhausgase bis 2025 um 26-28% reduzieren, gemessen an 2005. Und sie erreichen über 20% trotz Trump und obwohl der das alles abgeräumt hat. Das ist die Botschaft, die sie an die Welt gesandt haben in den vergangenen Jahren und die Biden jetzt hilft, ganz entschieden hilft.
Und das ist doch super interessant. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn man so eine Bilanz ziehen würde von Trump. Dieser Mann hat natürlich sehr, sehr viel, naja, falsch gemacht, kann man gar nicht sagen. Er hat einfach den Klimaschutz mit Füßen getreten. Aber es gab die großen Trends, du hast schon angesprochen. Also obwohl er die saubere Kohle wollte und für die Kohleindustrie eintritt, ist eben Wind und Solar nach oben gegangen stark. Und die kommunale Ebene halt, dass die so stark ist. 165 Städte in den USA haben sich zu 100% erneuerbare Energien als klares Ziel bekannt. 50 Städte haben das im Stromsektor schon erreicht. Das ist diese We Are Still In-Nummer. Und ich fand halt interessant, dass er eigentlich quasi dagegen Windmühlen quasi gegen Windräder, möchte ich sagen, gekämpft hat und dass die Welt sich dann dort doch weitergedreht hat in Richtung Klimaschutz. Trotzdem freuen wir uns natürlich aus Klimasicht, dass Biden das jetzt angeht, in welcher Form er es auch immer dann am Ende durchkriegt. Ich meine, er hat noch eine Möglichkeit, nicht alles durchzubekommen, aber er kann ja über eine präsidiale Verfügung Dinge durchkriegen, ein Executive Order. Das hat Obama ja auch zum Teil gemacht. Aber
was heißt zum Teil? Ja, er hat fast seinen ganzen Klimaschutz über solche Orders gemacht, weil er ja auch in der zweiten Amtszeit keine Mehrheiten mehr hatte.
Genau, also es gilt nur für bestimmte Vorhaben, er kann nicht alles machen, aber das ist halt eine Möglichkeit. Und darum würde ich ja sagen, die Klimadebatte, ich habe auch gerade das Gefühl, dadurch und auch durch diese China-Aussage nimmt das langsam wieder Fahrt auf. EU, Biden, China und er hat ambitionierte Pläne, innen wie außenpolitisch. Ich glaube, das könnte ein gutes Jahr werden nächstes Jahr. Ich will mal ganz, ganz positiv in die Glaskugel schauen. Was meinst du?
Also ja, das kann ein gutes Jahr werden, weil wenn jetzt eben noch ein paar Schritte nachkommen und Bidens Idee, diese Konferenz, eine eigene Konferenz sozusagen zu machen zum Klimaschutz sehr schnell, ist sehr gut, weil er dann versuchen kann, eben die Chinesen an der Hand zu nehmen, aber auch so Staaten, die in diesem Jahr sehr langzähnig waren, weil sie sagen, wir haben Corona und jetzt keinen Nerv für was anderes. Indien, Brasilien ganz und gar, also wichtige Schwellenstaaten, wenn die mit dabei sind und sich dann auch von den anderen mitziehen lassen, dann könnte man den Schub, den diese Konferenz in diesem Jahr nicht bringen konnte, locker nachholen. Das wäre eine ganz vernünftige Sache. Und woran alle gemeinsam arbeiten müssen, ist erstens, sie brauchen eben neue und konkretere und höhere Ziele beim Klimaschutz. Da muss Biden also auch auf die Zahlen, die ich eben genannt habe, die Obama für 2025 gesetzt hat, bis 2030 in den nächsten 5-Jahres-Zeitraum einen draufsatteln. Das wird ambitioniert. Mhm. Und zweitens müssen die miteinander irgendeine Lösung finden, wie sie ihre Politiken koordinieren und andere dazu bringen, sich klimafreundlich zu verhalten im konkreten Fall. Also das Einfachste wäre ja, man hätte ein CO2-Preissystem, das weltweit gilt.
Ja.
CO2-Preissystem haben wir auch eine Folge zu, ne?
Haben wir auch eine Folge zu.
Super.
Und zwar auf europäischer Ebene, aber tatsächlich.
Genau. Ja. Wir haben eins in Europa und die Preise ziehen übrigens interessanterweise, seit Biden gewählt ist, bei diesen CO2-Preisen an. Mhm. Es ist auch ein Marktsignal, dass man das jetzt ernst nimmt. Oh, da passiert was. Klimaschutz wird wieder wichtiger. Und zweitens könnte man das, auch die Chinesen haben einige Versuche mit sowas. Kanada hat das zum Teil. Es gibt ganz viele Staaten, die solche Systeme haben. Man könnte die vernetzen. Dann wird das auch international sehr viel einfacher, miteinander klarzukommen. Denn die Sorge ist ja immer bei denen, die Klimaschutz betreiben, wie EU zum Beispiel.
Ja. Dass die Wirtschaftlichkeit,
von,
ne?
Absolut, dass sie von den anderen wirtschaftlich überrollt werden mit dreckigen Produkten. Die EU hat ja da sich was einfallen lassen und hat gesagt, wir wollen im nächsten Jahr mal gucken, ob wir mit einer Abgabe, einer CO2-Abgabe an der Grenze
kommen. Ein CO2-Zoll, das hat Biden übrigens auch
Zoll
schon mal.
Ist ein gutes Wort, ja.
CO2-Zoll hat er auch schon mal ins Rennen gebracht, ja.
Carbon Border Tax. Alleine, dass man das diskutiert jetzt und bei so einer Biden-Konferenz dann eben mit den großen Playern diskutieren kann, das führt ja dazu, dass man wieder versucht, Gleichklang hinzukriegen, weil du brauchst sowas nicht, wenn alle sich gleichmäßig bewegen im Klimaschutz. Du brauchst es ja nur, wenn eben du die Angst hast, dass ein anderer sich einen Vorteil rauswirtschaftet. Wenn man den Chinesen droht, Leute, wir schaffen sowas in USA und in Europa gegenüber euren Produkten, wenn ihr nicht eure Kohlekraft endlich in den Griff kriegt, dann ist das eine massive und möglicherweise sehr wirksame Drohung.
Also klimatechnisch, und das ist wahrscheinlich die Zusammenfassung, war das wohl und hoffentlich eine sehr gute Wahl. Und wenn das jemand beobachtet, dann sind es wir zwei.
Ja, vor allen Dingen aus der gemütlichen deutschen Provinz heraus.
Dass du Mainz als Provinz bezeichnest, das überlasse ich dir.
Naja, Stuttgart ist auch nicht viel besser.
Ja, okay, du hast ja recht. Vor allem verglichen mit den Megacities in den USA. So, also, wir beobachten das und jetzt erstmal schönes Wochenende. Bis dann.
Bis dann.